Hey, Michael Möller hier, SEO-Consultant und Geschäftsführer bei Experix Digital. Wenn du wissen möchtest, warum SEO ohne User Experience keinen Sinn mehr macht und wieso Search Experience Optimierung heute wichtiger denn je ist, dann bleib besser dran.
OMT.
Sichtbarkeit alleine bringt mir als Unternehmen weder Leads noch Umsatz, sondern ich muss halt schauen, dass ich auf der Webseite es auch schaffe, über User Experience Optimierung, über Conversion Rate Optimierung eben den Kunden auch wirklich zu einem kaufenden oder zahlenden Kunden zu bringen. Und das ist halt extrem wichtig, wenn ich das jetzt mal aus einer wirtschaftlichen Perspektive betrachte. Also SEO ist nicht mehr nur, ich baue Sichtbarkeit auf, sondern SXU setzt den Fokus einfach stärker auf, wir müssen auch wirklich Umsatz generieren aus der Sichtbarkeit, die wir aufbauen.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Michael, schön, dass du da bist. Michael.
Moin.
Was genau verstehst du unter Search Experience Optimization?
Das ist ja so ein Stück weit so eine Erweiterung aus dem Begriff SEO, ne? Also SEO steht ja eigentlich für Search Engine Optimization und das adressiert eigentlich von der Begrifflichkeit eher so das Thema Maschine. Search Experience Optimization ist eigentlich eine Erweiterung, wenn man es so nennen möchte, die natürlich eigentlich den Fokus auf die Erfahrung des Nutzenden der Suche, der typischen Google-Suche adressiert und da eben drauf sich fokussiert, eben eine gute Experience für Leute zur Verfügung zu stellen, die die Suche bei Google beispielsweise nutzen.
Warum ist dann, wir nennen es jetzt mal SXO, ja, so wie wir, ich glaube, die bessere Abkürzung, das hätten wir auch SEO und X steht ja oft für dieses Experience. Warum ist Search Experience Optimization, SXO, das neue SEO?
Der Punkt ist ja, also SEO fokussiert sich ja sehr stark auf Sichtbarkeit aufbauen, Rankings aufbauen. Ich möchte irgendwie Traffic aus der Suchmaschine generieren und das alleine reicht halt heutzutage eben nicht mehr aus. Aus zwei Gesichtspunkten. Erstens, weil halt eben entsprechend auch User-Signale irgendwie mit im Ranking berücksichtigt werden. Das heißt, je besser meine User-Experience auf der Webseite, desto wahrscheinlicher oder desto besser wird voraussichtlich auch mein Ranking sein. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist eben, Sichtbarkeit alleine bringt mir als Unternehmen weder Leads noch Umsatz, sondern ich muss halt schauen, dass ich auf der Webseite es auch schaffe, über User Experience Optimierung, über Conversion Rate Optimierung eben den Kunden auch wirklich zu einem kaufenden oder zahlenden Kunden zu bringen. Und das ist halt extrem wichtig, wenn ich das jetzt mal aus einer wirtschaftlichen Perspektive betrachte. Also SEO ist nicht mehr nur, ich baue Sichtbarkeit auf, sondern SXU setzt den Fokus einfach stärker auf, wir müssen auch wirklich Umsatz generieren aus der Sichtbarkeit, die wir aufbauen.
Und das impliziert automatisch auch wahrscheinlich bessere Rankings, wenn die Usability halt stimmt auf der Seite.
Ja, absolut. Also wenn du jetzt, ist glaube ich logisch, ne? Wenn ich auf die Seite komme und ich bekomme nicht das angeboten, was ich erwartet habe, ne, dann springe ich natürlich zurück auf die Suchergebnisseite. Das ist für Google natürlich ein Stück weit ein negatives Signal. Mein Ranking wird sich tendenziell verschlechtern, insbesondere wenn ich viel höhere Absprünge zurück auf die Suchergebnisseite habe als zum Beispiel die Wettbewerber, die so um mich herum positioniert bin. Das heißt, eigentlich der Einstieg aus der Suche auf die eigentliche Landingpage, wo der User aus der Suche dann landet, ist halt extremst wichtig. Und ich muss dann eben halt auch über Conversion und Optimierung es schaffen, den Kunden aus der, ich sag jetzt mal, Kategorie-Seite, wo er beispielsweise im Online-Shop gelandet ist, ihn dann auch über die Produktseite, über ein gutes Produktsortiment in den Warenkorb zu bringen und ihn auch wirklich zu konvertieren.
Ich überlege gerade, ob sich meine nächste Frage erübrigt, aber vielleicht um es für die User, die nicht so tief drinstecken wie du und ich oder die Experten, die jetzt zuhören, nochmal konkret. Was sind die Vorteile von Search Experience Optimization?
Also erstens natürlich, dass du entsprechend bessere Rankings haben wirst, ne? Also wenn die User zufriedener mit der Webseite sind, dann wirst du bessere User-Signale generieren, also eine höhere Verweildauer auf der Seite. Wenn du ein gutes Snippet geschrieben hast, eine höhere CTA auf dem Snippet, also da fängt es eigentlich schon an. Ich habe geringere Absprungraten zurück auf die Suchergebnisseite. Das heißt, mein Ranking wird sich dadurch tendenziell verbessern, weil Google eben Seiten mit einer guten Benutzererfahrung entsprechend bevorzugen wird. Und das ist der eine Faktor, also bessere Google-Rankings oder bessere Rankings generell in Suchmaschinen. Ich werde dadurch natürlich dann im nächsten Step mehr organischen Traffic produzieren. Also ich habe halt einfach mehr User auf der Seite durch die besseren Rankings. Und der nächste Step ist dann eigentlich dadurch, dass ich eben die User-Experience optimiere und irgendwie die Conversion Rate optimiere, generiere ich aus den Usern, die ich eh schon produziert habe, auch noch höhere Abschlussraten. Egal, ob es jetzt irgendwie Quoten sind, wie viele Leute sich bei mir irgendwie in den Lead-Magneten eintragen, je nachdem, wie viele Leute ich in den Warenkorb schiebe. Also auch die Conversion Rate werden sich dadurch tendenziell verbessern. Und dadurch generiere ich natürlich letzten Endes mehr Umsatz. Also es hat eigentlich nur Vorteile, auch das Thema User Experience zu berücksichtigen, weil ich mehr Traffic produziere durch bessere Rankings und durch eine bessere User Experience und einfach höhere Conversion Rates erziele. Mhm. Und dadurch mehr Umsatz.
Siehst du auch Nachteile?
Also die Nachteile sind eher, ich sag mal, in der Rolle des SEOs zu sehen, weil wir natürlich eigentlich als SEO natürlich primär irgendwie uns auf Rankings und so fokussieren. Und wir arbeiten ja als SEO an vielen verschiedenen Baustellen dann plötzlich mit, ne? Also User Experience Designer sind jetzt nicht von sich aus eine eigene, ich sag mal, Jobklasse. Auch Conversion Rate Optimierer gibt es, die das spezialisiert machen. Und wir haben das ja auch noch in anderen Fällen. Also wenn wir jetzt an Ladezeitenoptimierung denken, gehen wir plötzlich so eher in die Richtung der Entwickler. Das heißt, der SEO verliert natürlich irgendwann so ein Stück weit den Fokus, wenn er sich jetzt plötzlich auch auf ganz viele andere Baustellen noch konzentriert.
Ist dann eher die Frage, ob er da als Schnittstelle fungiert und eher ausbildet im Unternehmen, dass er sagt, die Entwickler, wir brauchen das aus dem und dem Grund. Nicht, dass er es selbst macht, sondern da quasi Aufgaben einstellt. Ich glaube, in dem Entwicklerkontext kennen das die meisten auch. Aber was ist jetzt mit UXlern? Die gibt es vielleicht noch gar nicht, oder ein CAOler. Wo ist eigentlich der Unterschied? Und was ist dann mit dem Thema AB-Testing? Da kommen ja auch wieder die Entwickler ins Spiel. Das Know-how muss wahrscheinlich der SEO gar nicht komplett haben, aber er muss halt dafür sorgen, dass es auch durchgeführt wird, beziehungsweise vielleicht am Ende auch von der Seite mitbetreuen. Ich glaube, der große Nachteil von SXO, hast du so schon gesagt, eben so ein bisschen vielleicht mal festgehalten ist, dass es mehr Schnittstellen auf einmal gibt und natürlich damit sich auch die Fehlerquellen erhöhen, dass wenn nur ein Mitarbeiter nicht richtig mitzieht, dass es halt Effekte auf alle haben kann.
Ja. Ja, und nicht jedes Unternehmen hat natürlich überhaupt jemanden für UX und Conversion und Optimierung im Unternehmen. Das heißt, du kannst dann, wenn du jetzt in einem kleineren Unternehmen...
Wir haben auch, ich sage, da kann ich in mein eigenes Unternehmen gucken. Wir haben jetzt keinen dedizierten SEO intern, das bin dann ich irgendwo, aber wir haben ja eine Botschaftergruppe mit lauter SEOs, die uns helfen. Wir haben jetzt auch eine Gruppe gegründet für, wir nennen es User Flow, also nicht UX, aber wir gucken uns bestimmte Bereiche, wir haben jetzt zum Beispiel in der Projektgruppe unseren Agenturfinder mal auseinandergenommen und haben uns mal, ich glaube, 500 oder 1000 Recordings angeguckt, um zu gucken, was man verbessern kann. Und wir machen jetzt in Kürze dasselbe nochmal im Toolbereich. Und das machen wir mit Botschaftern und geben dann quasi wieder an die Entwicklung Ideen ab. Und das, was wir aber einen richtigen UXler, also wenn ich irgendwann mal nochmal über sowas nachdenke wie ein Relaunch oder sonst, vielleicht muss jetzt kein ganzer Relaunch sein, aber dass ich anfange, einzelne Bereiche deutlich zu optimieren, will ich es eigentlich nicht mehr ohne AB-Tests und UXler machen. Also halte ich für zu wichtig in alle Bereiche. Ich weiß zum Beispiel, ich glaube, da erzähle ich keine Internas, beim SEO Day vor einem Jahr hat die Jennifer Lapp, das ist die SEO, Head of SEO und ich weiß nicht, wie sie sind, und CRO, glaube ich, von HubSpot geredet und die hat uns dort in ihrem Vortrag erklärt, dass HubSpot SEO und CRO zusammengelegt hat. Weil sie einfach sagen, die Connection ist so wichtig, dass die beiden Abteilungen einfach zusammengehören. Habe ich so noch nie irgendwo anders mitbekommen, aber ich frage da jetzt auch nicht regelmäßig danach. Aber die Idee dahinter finde ich jetzt gar nicht verkehrt. Ob man das zusammenlegt oder ob man einfach Strukturen schafft, besser zusammenzuarbeiten, das ist ja dann zweitrangig, glaube ich. Aber die Idee dahinter ist auf jeden Fall richtig, oder?
Absolut. Also die Idee dahinter ist richtig und auch ein SEO darf sich eigentlich nicht mehr allein jetzt an Sichtbarkeit messen lassen, sondern er muss natürlich gucken, wie viel Umsatz habe ich aus der organischen Suche eigentlich generiert. Ne? Und da hilft es natürlich, wenn du im Unternehmen jemanden hast, der noch für UX zuständig ist oder für Conversion Rate Optimierung zuständig ist, weil du halt einfach den Traffic besser konvertierst bestenfalls. Und selbst wenn es den nicht gibt, solltest du zumindest irgendwie gucken, dass du so gut du es kannst, Input geben kannst, was jetzt aus deiner Perspektive UX-seitig gemacht werden könnte. Weil gerade wir SEOs gucken ja schon sehr stark, welche Wettbewerber sind um uns herum so im Google-Ranking aktiv. Wie haben die ihre Seiten aufgebaut? Man findet da, glaube ich, auch wenn man jetzt nicht eine Ausbildung im UX-Design gemacht hat, findet man, glaube ich, trotzdem so ein paar Best Practices, die hinsichtlich UX auf der Seite irgendwie gemacht werden können. Und dann muss man halt im Zweifel direkt mit den Entwicklern in den Austausch gehen oder einem Product Owner, je nachdem, wie das Unternehmen so aufgestellt ist. Ne? Also wir haben auch Kunden, wo einfach der, ich sag mal, der Product Owner auch den Bereich UX und Conversion Rate Optimierung so ein bisschen selber ownt und wir den Input aus SEO-Perspektive noch mit reingeben und der Product Owner steuert dann eigentlich, was so die Entwickler dann konkret machen.
Wie ist deine Erfahrung? Also ich habe da meine Erfahrung gemacht, jetzt sehe ich dann gerne danach, aber ich würde jetzt ganz explizit mal gerne erst nach deiner fragen. Du hast eben gesagt, der SEO muss sich jetzt mittlerweile nicht nur an der KPI-Sichtbarkeit, lass einen Schritt weitergehen, Traffic messen lassen, sondern auch am Umsatz, Schrägstrich, vielleicht sogar Gewinn, wie auch immer. Wie ist deine Erfahrung damit, dass Inhouse, also ihr seid ja im E-Commerce viel unterwegs, wie ist deine Erfahrung damit, dass diese Zahlen bei den SEOs überhaupt bekannt sind?
Also ich habe dann den Eindruck, dass vielen das bewusst ist, aber auch noch viele immer sehr stark nach Sichtbarkeit optimieren und nach Rankings. Also es ist ganz unterschiedlich, glaube ich. Und den Unternehmern, wenn wir jetzt mal mit einem Online-Shop-Gründer sprechen, mit dem Marketingleiter, dem ist das sofort klar, den meisten zumindest, denen ist klar, okay, die Gehälter werden hier über Umsatz generiert und nicht über Sichtbarkeit. Oder bezahlt die Gehälter. Wir haben aber fairerweise, du hast auch mal einen Marketingleiter, die irgendwie seit 10, 15 Jahren im Game sind und seit 15 Jahren immer auf den Sichtbarkeitswert gucken und dann halt sich ausschließlich daran orientieren. Und das ist halt jetzt gerade auch im E-Commerce eigentlich schon äußerst schwierig, weil du auch, also dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel diese Product Grids eingespielt bekommen bei vielen transaktionalen Suchen, die sind ja in dem Sichtbarkeitswert gar nicht berücksichtigt, die produzieren aber durchaus Umsatz, weil da direkte Produktverlinkungen in den SERPs eingespielt werden. Also ich plädiere eigentlich bei jedem Kundenprojekt darauf, natürlich gucken wir uns die Traffic-Zahlen und so weiter an, aber wir versuchen von Anfang an eigentlich sicherzustellen, dass der Umsatz so gut es geht getrackt wird. Auch wenn wir natürlich grundsätzlich da ein Problem haben mit Non-Consent-Quoten und so weiter. Ne? Aber
dann lass mich mal auf die Frage erweitern. Also das Bewusstsein ist wahrscheinlich vorhanden. Was ich auch mit meiner Frage gemeint habe, aber nicht richtig rübergekommen ist, inwieweit kennen die denn Umsatzzahlen? Also ich kann ja mal aus meiner Erfahrung plaudern. Ich habe häufig, ich mache jetzt seit, glaube ich, 7 Jahren kein Consulting mehr. Und ich habe auch nicht nur Shops betreut, aber auch Shops betreut. Und meine Ansprechpartner, vielleicht haben sie über Analytics ein E-Commerce-Tracking drin gehabt und haben Umsatzzahlen gesehen. Du hast eben schon die User-Consent angesprochen. Aber was sie nicht wussten, waren dann zum Beispiel vielleicht auch die Kostenstrukturen dahinter. Sprich, was waren denn sind denn die Margen? Also wenn ich nach Umsätzen optimiere, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch die höchste Marge hat. Und da war teilweise, nochmals, es ist 7 Jahre her, anderes Verständnis. Mittlerweile entwickelt sich alles ein bisschen mehr data-driven, wahrscheinlich immer noch weniger, als es sein müsste, aber per se gibt es immer mehr, die sich damit beschäftigen. Damals war mein Gefühl eher brutal erschreckend, wie schlecht die Mitarbeiter intern von der Geschäftsführung in Bezug auf Business-Zahlen gehalten wurden, sodass man gar nicht wirklich arbeiten konnte und als Agentur natürlich auch total abhängig davon war und teilweise im Nebel gestochert hat, obwohl man eigentlich hätte viel mehr machen können. Ist das noch so in deiner Wahrnehmung?
Also ist definitiv noch so. Mitarbeiter, ja, es ist unterschiedlich, aber es gibt immer noch viele, wo die Mitarbeiter, wenn sie jetzt nicht gerade Marketingleitung oder Geschäftsführung sind, nicht immer informiert sind. Es gibt auch Ausnahmen, aber es gibt genug, die nicht wissen, welches Produktsortiment, welche Produkte sind eigentlich unsere Topseller, welche Produktsortimente habe ich, wo habe ich welche Margenstrukturen drauf. Ganz häufig frage ich am Anfang, wie ist denn so, also wisst ihr, wie eure Umsatzverteilung ist, welcher Channel bringt eigentlich wie viel Umsatz, welches Sortiment oder welche Kategorie bringt euch wie viel Umsatz und wie viel Marge habt ihr darauf? In der Regel ad hoc kann das fast niemand beantworten. Häufig auch die Marketingleitung nicht oder auch der Head of E-Commerce, der schon eher. Das wird dann halt nachrecherchiert, aber du musst da schon aktiv nachfragen und wir müssen es auch in der Beratung immer aktiv triggern und sagen, wir gucken uns jetzt hier nicht Sichtbarkeit an, weil da gucken die Leute natürlich schnell rein, sondern wir bringen immer, so gut es geht, natürlich Umsatzzahlen mit. Als Agentur hast du aber jetzt auch nicht komplett Einblick in alle Margen. Strukturen der Produkte und so. Ne? Das ist schon, man muss da schon intensiv in den Austausch gehen. Das ist aber bei, also wenn es einen Head of E-Commerce oder eine Marketingleitung gibt, dann sind die da durchaus dankbar drum, dass sich jemand mal intensiver damit beschäftigt. Ne? Auch wenn du jetzt noch andere Online-Marketing-Kanäle hast, wo die dann halt auch mal ein bisschen gegenüberstellen, okay, ich investiere jetzt keine Ahnung, 2.000 Euro in eine SEO-Beratung, aber investiere hier 50.000 Euro bei Google Ads, um dann mal so ein bisschen auszurechnen, was bringt hier eigentlich gerade, wie viel Return rein. Ne?
Ich habe vor vielen Jahren mal Ausbildung bei der GS1 mitbetreut. Die GS1, für die, die es nicht kennen, machen, ich zeige mal kurz hier eine Wasserflasche, die hier steht, die machen diese, hier oben, diese Barcodes. Ja, also für die, die jetzt auf YouTube zugucken, die können das sehen. Ihr könnt aber einfach auf jedes Produkt gucken, was ihr kauft. Überall gibt es immer diese Scan-Barcodes, damit es ja auch bei der Kasse gescannt werden kann. Und die GS1 ist quasi das Unternehmen, das diese Barcodes verteilt. Also ist ein Standardisierer, nennen die sich. Es ist eine öffentliche Behörde, darf keinen Gewinn machen und so weiter. Die haben die führende Ausbildung für Category Manager. Jetzt gibt es ja auch seit neuestem Online-Category-Manager. Und ich habe damals bei diesem Category-Management-Lehrgang einen halben Tag Online-Marketing-Einführung gegeben. Und da waren wirklich große Unternehmen dabei, alle aus dem E-Commerce und so weiter. Und die wussten immer relativ gut Bescheid. Also wenn die in Offline-Läden die Wege quasi oder die Kategorien neu sortieren und so weiter. Das passiert ja bei Aldi teilweise 2 Jahre im Vorfeld. Mit 2 Jahre Anlauf wird bemessen, wie sind die Warenkörbe, können wir irgendwas umbauen und so weiter. Und die Category Manager wussten auch sehr häufig über Margenstrukturen Bescheid. Aber die Online-Category Manager nicht. Und die Online-Marketer auch nicht. Und das finde ich erschreckend, dass da so eine Sperre dazwischen ist. Wenn das Unternehmen doch diese Daten, also ich kann es ja noch verstehen, wenn ein Geschäftsführer sagt, oh, ich will meine Mitarbeiter ein bisschen kurz halten, also ich kann es nicht verstehen, aber ich verstehe den Hintergrund, dass sie diese Daten vielleicht teilweise sich nicht transparent machen lassen wollen, auch nicht vor ihren Mitarbeitern. Ob das richtig oder falsch ist, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber wenn sie jetzt den Category Managern die Daten geben, aber den Online Category Managern diese Daten nicht haben, das macht dann keinen Sinn mehr. Und dann noch einen Schritt weiter zu gehen, das an Online-Marketer rauszugeben, die ja eigentlich den besten Job haben in Form von Tracking. Also die können ja ihre Maßnahmen so gut weitestgehend tracken, soweit der Consent und je nachdem, wie telefonabhängig dann so ein Unternehmen ist. Selbst das geht ja mittlerweile mit Dienstleistern wie Matelso oder wie auch immer. Dann verstehe ich es halt gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber es ist interessant, dass das immer noch so ist. Erschreckend. Ich hoffe, der ein oder andere hört zu, der ein oder andere Geschäftsführer. Ich gucke jetzt extra mein Mikrofon an, weil ich das Gefühl habe, ihr steht hinter diesem Mikrofon. Denkt dran, eure Online-Marketer brauchen diese Daten. Lass uns mal ins Doing kommen. Wie optimiert man denn Search Experience Optimization, also SXO? Ich tue mir noch schwer, SXO zu sagen. SXO, so, einer Webseite konkret. Vielleicht für euch zur Hintergrundinfo. Michael hat auch einen Artikel dazu geschrieben, den findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr diese Punkte auch im Nachgang mal schriftlich euch anschauen. Er spricht hier von 5 Schritten. Welche Schritte sind das, Michael?
Also klassischerweise sind das erstmal so Themen, die du im SEO eh machst. Also du fängst an mit einer, also Schritt 1 eigentlich, du musst identifizieren natürlich, was sucht deine Zielgruppe, welche Suchbegriffe werden eingegeben, ne? Also eine klassische Keyword-Recherche. Dann muss ich natürlich identifizieren, welche Intention steckt dahinter. Also klassische User-Intent oder Search-Intent-Analyse. Ich muss dann gucken, ist das zum Beispiel informational, transaktional, weil ich brauche diese Information, um nachher dann quasi mein Snippet darauf zu optimieren. Ne? Das heißt, ich muss ja als allererstes gucken, der erste Touchpoint, den User mit meinem Unternehmen haben wird, wenn er die Google-Suche oder grundsätzlich eine Suchmaschine nutzt, ist irgendwie das Website-Snippet in der Regel. Können natürlich auch über Universal Search Integration nicht wie Bilder oder Videos sein, aber wir sprechen jetzt mal vom klassischen Snippet. Das heißt, ich muss erst wissen, im Schritt 1 Keyword-Analyse und Suchintention-Analyse. Im zweiten Schritt weiß ich dann ungefähr, was ist die Erwartungshaltung, was ist die Intention des Kunden oder des Suchenden, wenn er jetzt den Begriff eingegeben hat. Und dann optimiere ich natürlich klassischerweise mein Snippet darauf. Das heißt, das sind dann einfach die Punkte, die man so kennt. Also einmal den Title Tag zu optimieren, die Meta Description, auch wenn die inzwischen sehr stark von Google umgeschrieben wird, sollte ich euch trotzdem eine möglichst ansprechende Meta Description formulieren, die auf das Hauptkeyword optimiert ist. Das heißt, ich optimiere auch nicht mehr pro Keyword, sondern natürlich pro Themenkomplex, Ich baue eine Seite pro Thema, pro Intention auf. Das heißt, Title Tag Meta Description. Nächster Punkt, entweder habe ich irgendwie eine Breadcrumb oder die URL ist irgendwie noch optimiert. Wichtig ist auch, dass ich, also das Snippet hat dann ja noch quasi einen Fav-Icon und den Website-Namen. Also auch die sollte ich natürlich hinterlegt haben. Fav-Icon, Website-Name ist ein häufigeres Problem tatsächlich, seitdem Google das anzeigt. Das könnt ihr quasi steuern, indem ihr quasi Schema-Markup auf die Startseite packt. Ne? Da haben wir eigentlich zwei Sachen, die wir da hinterlegen müssen. Organization auf der Startseite, schema.org. Und wichtiger eigentlich für den Namen ist der Type Website. Und da könnt ihr den Website-Namen hinterlegen. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade irgendwie ein Problem habt, dass euer Website-Name falsch geschrieben ist, zum Beispiel, du hast häufiger mal Projekte, wo dann irgendwie Google aus verschiedenen Signalen den Website-Namen oder den Namen des Unternehmens groß schreibt, obwohl das eigentlich alles klein geschrieben wird, dann kann ich über das Schema-Markup auch noch den Website-Namen steuern. Das heißt, das ist dann der zweite Step, Snippet-Optimierung klassischerweise. Und der nächste Step ist dann, also Schritt 3, dann stelle ich mir vor, okay, der Kunde klickt dann auf mein Snippet. Im nächsten Schritt muss ich dann die eigentliche Landingpage optimieren. Also da, wo der User aus der Suche landet, das optimiere ich dann entsprechend. Und da gibt es dann verschiedene Aspekte, die ich berücksichtigen muss. Ne? Also das ist so, sind auch Punkte, die Google immer wieder mitgibt. Also Ladezeiten, Optimierung, keiner Bock auf langsame Webseiten. Core Web Vitals ist was Google natürlich berücksichtigt. Also eine visuelle Stabilität. Das größte, also der Largest Contentful Pane, das größte visuelle Element sollte schnell da sein. Ich sollte schnelle, wenn ich auf was klicke, sollte ich schnelle Response Rates haben, ne? Also das ist dieser FID-Wert. Das ist halt wichtig, Page Speed, dann natürlich mobile Experience. Was ganz wichtig ist, ist, dass ich mir vorstelle, der Kunde hat jetzt irgendwie eine Suchintention gehabt. Ich sage jetzt mal, was weiß ich, er möchte irgendwie einen Labrador-Retriever-Welpen kaufen. So, dann muss ich, wenn ich auf die Webseite komme, muss ich eigentlich diesen Above-the-Fold-Content, den sollte ich erstmal in den Fokus setzen, der Landingpage. Das heißt, ich muss sofort die Erwartungshaltung triggern, dass der Kunde sofort sieht, das, was er eigentlich haben wollte, gegoogelt hat, draufgeklickt hat, ich muss das direkt zurückmelden. Heißt, klassischerweise im Above-the-Fold-Content eine Hauptüberschrift und ich muss gucken, was erwartet der User jetzt? Erwartet er irgendwie direkt Produkte? Erwartet er Informationen? Das muss ich irgendwie sofort abgleichen und dann halt einmal die komplette Landingpage, so gut es geht, versuchen, auf die Intention zu optimieren. Das ist Schritt 3. Schritt 4, dann ist der Kunde oder der Suchende auf der Webseite, dann muss ich ihn natürlich durch die Webseite leiten. Das heißt, da wird dann das Thema zum Beispiel interne Verlinkung wichtig. Ja, also er hat jetzt von mir aus eingegeben, Welpen kaufen, dann hat er vielleicht eine konkrete Rasse als nächsten Step. Also er möchte beispielsweise einen Labrador-Retriever kaufen, er ist auf eine Welpenseite gekommen, dann biete ich ihm von mir aus die beliebtesten Hunderassen an. Oh, ne? Also ich muss quasi gucken, dass ich ihn durch die Seite führe. Sieht man auch sehr häufig im E-Commerce, im Online-Shop. Ich habe irgendwie Sneaker kaufen eingegeben und dann kriege ich von mir aus die Top-Marken. Von mir aus Adidas, Nike und so weiter. Dass ich den Kunden sofort in tiefer liegende Segmente unterteile und ihn dann dahin führe, damit er möglichst schnell zu seinem eigentlichen Produktkauf kommt. Das ist Schritt 4, klassische Nutzerführung. Auch so ein bisschen sich zu überlegen, was ist eigentlich die User-Journey, was ist die Buyers-Journey und das dann entsprechend auf der Webseite abzubilden und ihn dann dahin zu leiten. Und der letzte Step ist dann natürlich auch so ein Stück weit Conversion-Rate-Optimierung, aber auch Analyse und kontinuierliche Optimierung. Das heißt, ihr werdet von Anfang an nicht sofort eine perfekte Landingpage haben, sondern ihr müsst in euren regelmäßigen Workflow einarbeiten, dass ihr euch zumindest mal die Top-Seiten anschaut und guckt, wie interagiert der User da eigentlich mit den Inhalten. Also das sind dann solche Punkte wie Heatmap-Analysen, die ich auf der Webseite mache. AB-Testing ist natürlich ein wichtiger Punkt auch für die traffic-stärksten Seiten und natürlich eine regelmäßige Überwachung der Performance in Google Analytics und der Google Search Konsole. Das sind jetzt mal so grob zusammengefasst die 5 wichtigsten Schritte.
Mhm. Sehr, sehr spannend. Also viele Punkte, die man natürlich schon kennt. Ich würde sagen, dieses Page-Speed, haben wir das damals so genannt, als dieses Core Web Vitals immer mehr reinkam, dann war es kein Page Experience Update, hieß das, glaube ich, damals. Da ist es eigentlich so in den Fokus gerutscht. Wir haben uns damals alle gewundert, dass die Sichtbarkeiten da gar nicht so groß beeinflusst wurden, weil wir alle gedacht haben, das wird so ein großes Ding, wenn das kommt und so weiter. Das wurde ja schon Monate im Voraus angekündigt. Am Ende ist nicht viel passiert in den SERPs, aber es hat natürlich eine Wahrnehmung geschaffen für das ganze Thema und die Leute, vor allem die SEOs, dafür sensibilisiert, dass das immer wichtiger wird. ich habe gerade so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in meiner Keynote beim OMT im September einen von 6 Punkten, den ich da besprochen habe, war das Thema Barrierefreiheit. Und das geht ja voll in dieses Thema mit rein. Usability und so weiter und so fort. Und ich habe gerade so das Gefühl, wann war das? 2019, glaube ich, als dieses Page Experience Update war. Vielleicht war es auch 2020. Ich glaube, es war kurz vor Corona, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist jetzt so in Stufen immer weitergegangen ist. Und die Leute wirklich jetzt nach 5 Jahren immer noch nicht 100% begriffen haben, dass sie doch mehr auf die Nutzer gucken müssen als auf die Suchmaschine. Selbst wenn ich am Ende weniger Sichtbarkeit habe, ich kann euch frei raussagen, guckt euch Systrix an, wie sich der OMT entwickelt. Ich bin total, Entschuldigung für die Wortwahl, total angepisst über unsere Sichtbarkeitsentwicklung, weil wir abgestraft, das falsche Wort, wir sind abgewertet worden und ich weiß nicht warum, wir machen coolen Content. Aber wir merken es in den Leads überhaupt nicht. Also alles, was wir so an Umsatzzahlen, was wir an Anfragen hier reinbekommen und so weiter, Anmeldungen, das ist null runtergefallen. Also im Gegenteil, wir wachsen und widerspricht total der Sichtbarkeit und auch der Traffic-Entwicklung, die sehr schwankt, auch saisonal leider. Aber irgendwo, warum leider? Es ist ja eigentlich total egal. Es muss ja insgesamt, am Ende zählt ja der Umsatz. Und ich habe mir gesagt irgendwann, ich will viel mehr auf die Nutzerintention gucken, auch wenn ich vielleicht an Sichtbarkeit ein bisschen weniger Text habe und dann vielleicht auch an Sichtbarkeit verliere. Aber an den wichtigen Punkten, wenn die User auf der Seite sind, die zum Conversion zu führen, ist ja das, was du am Anfang auch gesagt hast, warum man das machen sollte, das ist ja am Ende viel wichtiger. Ist ein bisschen blöd für die SEOs da draußen, ich fühle mich ja selbst als SEO, aber auf der anderen Seite ist es doch auch essentiell und sollte der SEO auch so verstehen.
Ja, absolut. Also ich bin da kein Fan davon mehr, sich das nur auf Sichtbarkeitsebene anzuschauen, sondern und ich würde mich auch nicht mehr in meiner Arbeit daran messen lassen, wie viel Sichtbarkeit wir aufgebaut haben in irgendwelchen, im Zweifel auch noch Third-Party-Tool Sichtbarkeitsindex werden, sondern eigentlich genau das, was du gesagt hast. Auch SEOs müssen sich daran messen lassen, wie viel Leads, wie viel Umsatz wurde aus der organischen Suche generiert. Das ist halt viel wichtiger. Und im Zweifel verliere ich dann halt als Online-Shop, ich bin Händler und verliere dann halt mein Markenranking für Adidas, wo ich irgendwie nach Adidas direkt selber auf Position 3 oder 4 für den generischen Begriff gerankt habe, was mir ultra viel Sichtbarkeit gebracht habe. Haben wir früher Kunden betreut, die dann so gerankt haben. Du hast dann aber nachher ausgewertet, wie viel Umsatz hat mir diese Adidas-Markenseite eigentlich gebracht. Und das war dann halt eigentlich marginal. Das war dann plötzlich irgendwie, ich hau jetzt irgendwas raus, 10% der Sichtbarkeit. Aber der Umsatzanteil war dann irgendwie bei 0,01% der Markenseite, so von den Leuten, die da einsteigen. Und dann kann ich im Zweifel auch einen Sichtbarkeitsverlust von 10-20% in Kauf nehmen, wenn das nachher nur 0,5% Umsatz bedeutet. Wir sind ja immer sehr stark durch diesen Sichtbarkeitswert getriggert und gucken natürlich auch von außen dann auf unsere Wettbewerber und dann hält man sich das so ein bisschen gegenseitig vor, wer hier die bessere Sichtbarkeitskurve hinlegt. Aber eigentlich ist es nicht die zentrale, also es ist eigentlich keine KPI für SEOs, aus meiner Perspektive.
Ja, ich kann dir sagen, am liebsten, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich 0,000 Sichtbarkeit, aber warum? Damit meine Wettbewerber denken, ich bin eine kleine Leuchte, aber bin ich halt nicht. Also, ich glaube, das kann man ganz unarrogant auch behaupten, weil uns geht's halt gut und wir wachsen und wir merken das und wir trotz, ich meine, muss ja überlegen, wir sind in einer Rezession. Was wird in einer Rezession gespart? Personal, Fortbildung, Marketing, alles drei betrifft den OMT. Heißt, eigentlich sind wir in einer total, Entschuldigung, beschissenen Phase, ich nehme schon das zweite Mal so ein Wort heute in den Mund, also ihr wisst, wie ich es meine, in einer total bescheuerten Phase, aber wir wachsen trotzdem. Also natürlich, das ist doch das, was am Ende zählt. Mir ist doch total egal, ob die Sichtbarkeit, also nein, mir ist, als SEO blutet mir das Herz, weil ich weiß, was wir für einen geilen Content produzieren und wie viel vor allem und so weiter. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, zeigt aber nur, dass die SEOs auch Google nicht 100% verstehen. Also wir denken, wir verstehen Google, aber wenn Google ein Rädchen dreht, dann am Ende wundern wir uns alle und müssen uns wieder sortieren und wir verstehen es vielleicht besser wie andere, aber 100% versteht es keiner von uns. Ja, also ich glaube, den Punkt haben wir gut besprochen und jeder sollte sich das auch mal für sich hinterfragen, wo er seine Prioritäten setzt. Wenn ich dich jetzt frage, weg von Sichtbarkeitsindex, weg von Traffic, wie könnte Google die Search Experience messen? Oder auch wir vielleicht? Also wie können wir das denn messen? Weil den Traffic, die Sichtbarkeit sehen wir ja. Google ist die Sichtbarkeit scheißegal. Aber den Traffic tun sie ja über den Chrome-Browser auch messen, was bei uns passiert und so weiter. Sie haben ja noch Analytics, wobei das ja eher eine asymmetrische Informationsbeschaffung ist. Aber mit dem Chrome-Browser haben wir eine sehr symmetrische Informationsbeschaffung. Weltweit knapp 50% Marktanteil. Das ist ja schon eine halbe voll. Also das ist ja, besser geht's ja gar nicht. Und also immer geht's besser. Klar, es geht auch mit 80%. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der so gut Daten aufnehmen kann wie Google. Und jetzt für mich die Frage, wie könnte Google oder wir als Unternehmen die Search Experience messen oder besser messen oder wie würdest du vorgehen?
Step 1 sind sicherlich einfach User-Signale zu messen. Das heißt, wir fangen vielleicht mal an bei dem Snippet. Was Google messen kann und wird, ist die Click-Through-Rate auf das Snippet. Ist wahrscheinlich Step 1. Ne? Wenn ich da signifikant besser performe als vielleicht Position 1 und 2, die über mir stehen, und ich trotzdem irgendwie eine doppelt so starke CTR-Klickrate auf dem Snippet habe, dann wird Google das in irgendeiner Art und Weise natürlich berücksichtigen. Also CTR als User-Signal. Dann das Thema Bounce-to-Serve-Rate. Gibt es mehrere Begriffe für. Also wie viele Leute springen, klicken auf mein Ergebnis und springen dann zurück auf die Suchergebnisseite. Das ist für Google ja auch einfach zu messen über die direkten Datenpunkte auf der Google-Suchergebnisseite selber, aber auch über den Chrome-Browser theoretisch. Ne? Also, und sie können auch die Zeit dazwischen messen. Also im Prinzip, jemand klickt in einer Session, in einer Browser-Session auf das Suchergebnis, landet von mir aus bei Zalando auf der Sneaker-Seite. Er findet nicht sofort das, wonach er sucht, und klickt oben diesen Zurück-Button im Browser und landet wieder auf der Google-Seite. Das sind ja de facto zwei direkte Datenpunkte, die gemessen werden können, und auch die Zeitdifferenz dazwischen. Also das ist klassischerweise was, wie lange bleibt der Nutzer auf der Seite oder wie lange dauert quasi die Zeit, bis er zurück auf die Suchergebnisseite springt und wie schnell wechselt er auch zwischen den Ergebnissen. Also er klickt auf Zalando, ist 10 Sekunden drauf, findet das nicht, klickt zurück und klickt von mir aus auf Position 2, wo dann vielleicht About You steht, und da ist er dann erstmal 3 Minuten unterwegs, weil er sich da besser abgeholt wird. Ich haue jetzt irgendwelche Beispiele raus. Also klassische User-Signale, damit kann ich das tendenziell am besten messen und diese als erstes messen. Das heißt, da sind die Punkte, die ich auch in der Google Search Konsole kriege und natürlich auch ein Stück weit in Google Analytics 4 oder halt grundsätzlich Web Tracking Tools. Das ist eine Möglichkeit. Die andere, ein paar Sachen gibt Google uns ja auch mit. Das heißt, ich kann irgendwie mit dem Lighthouse checken, wie sind so meine Core Web Vitals Statistiken, ne? Also wie ist meine visuelle Stabilität auf der Seite, wie hoch ist der First Input Delay, wie schnell lädt das größte Element auf der Seite. Also da gibt Google ja, auch wenn das keinen großen Einfluss auf das Ranking hatte, dieses Page Experience Updates oder die Core Web Vitals, Google versucht ja die Webmaster und die SEOs natürlich auch in eine gewisse Richtung zu schubsen, regelmäßig auch durch, ich sag mal, das Mobile Get-On Update. Ich erinnere mich noch, Google versucht ja auch durch so große Ankündigungen die SEOs und Webmaster in so eine gewisse Richtung zu schubsen, woran sie jetzt optimieren sollten. Also Core Web Vitals wäre ein Faktor. Mobile Friendliness, Barrierefreiheit hast du eben schon angesprochen. Das ist ja nicht mal durch Google selber getriggert, sondern durch Gesetze. Das ist, ne? Also darauf sollte ich jetzt Acht geben. Das sind so Faktoren. Und dann haben wir auch noch sowas wie EEAT und sowas. Wir haben ja ganz viele verschiedene Faktoren, die Google da immer wieder reingibt. Und ich als Webmaster, wie ich das messen kann, also einerseits natürlich über die Tracking-Tools, die ich gerade schon angesprochen habe, aber ich kann mir natürlich auch, also was ich zum Beispiel immer empfehle, ist Microsoft Clarity sich einzurichten als kostenlose Variante als Heatmapping-Tool, ne? Also wo ich mir einfach das Nutzerverhalten auf der Webseite anschauen kann. Und was ich für Relaunches in der Regel empfehle, sind so, wenn ich jetzt nicht das Budget habe, hier selber User-Tests durchzuführen, wäre sowas wie Rapid-User-Test. Das kann man mal googeln, rapidusertests.com. Da kann ich quasi einfach remote Leute auf die Webseite schicken. Das empfehlen wir eigentlich bei jedem Relaunch, dass du quasi nicht einfach du arbeitest in 3/4 Jahren der Seite, du bist irgendwann betriebsblind. Über diese Plattform kannst du einfach sagen, ich buche jetzt mal 50 Leute externe Usability-Tester und schickt quasi aus der Zielgruppe mal Leute auf mein Testsystem und gebt denen gewisse Aufgaben. Machen wir eigentlich regelmäßig bei Relaunches, dann wird irgendwie gesagt, du führst jetzt mal die komplette Buchungsstrecke durch. Und da kriegt man so viele krasse Erkenntnisse in der Regel raus. Da haben wir regelmäßig nochmal Checklists, also To-Do-Listen von mehreren DIN A4 Seiten plötzlich aus so 20 Tests oder so generiert. So kann man das auch ganz gut messen.
Ja, sehr cool. Ich habe eine Abschlussfrage an dich. Das ist interessant. Ich habe glaube ich, der erste Podcast seit langem, wo ich keine KI-Frage stellen werde. Will ich aber auch nicht. Wenn du so, das habe ich meinen letzten Podcast jetzt öfters mal gefragt, stell dir vor, du bist ein Anwalt und müsstest am Ende so ein Plädoyer halten. Was bedeutet SXO für SEOs?
Also mehrere Punkte. Einen haben wir eben schon ausführlich diskutiert. Also ich achte nicht mehr nur auf Sichtbarkeit, sondern auf die tatsächlichen Zielkennzahlen, die ich mir definiere. Also irgendwelche Leadzahlen, Umsatzzahlen, vielleicht sogar Gewinn, den ich generiere. SEO bedeutet heutzutage auch, wenn ich jetzt starten würde, nicht mehr nur so den starken Fokus auf Keywords, sondern es geht eher darum, den User gut zu verstehen, die Intention des Users zu verstehen und darauf basierend die Webseite zu optimieren. Das heißt, das glaube ich aber auch jedem bewusst, diese Zeiten, wo ich halt hart auf irgendwelche Keywords optimiere, sind längst vorbei, sondern ich optimiere auf die User-Intention. Und ich halte es für sehr wichtig, dass man muss als SEO nicht quasi der UX-Crack werden und nicht irgendwie UX-Designer werden, aber ich sollte mir ein gewisses, oder ein guter SEO hat auch gewisse Grundlagenverständnisse, was zum Beispiel im Bereich UX-Design und Conversion-Rate-Optimierung relevant sein könnte, um den Kunden, wenn ich jetzt Agentur bin oder wenn ich in-house arbeite, meine Kollegen in der Entwicklung auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen, wie wir quasi den Traffic auch noch besser konvertieren. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und SEO wird dadurch natürlich noch interdisziplinärer einfach. Also ich habe einfach noch mehr Schnittstellen mit anderen Abteilungen, mit anderen vielleicht auch Agenturen, mit denen ich mich austauschen muss, was den Job natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Aber ne, ich glaube, als SEO ist man schon einer der, also jetzt gerade, wenn ich in-house arbeite, einer der Personen, die mit sehr, sehr vielen anderen Abteilungen sprechen muss, um auch die eigenen Sachen gut umgesetzt zu kriegen, natürlich.
Ich finde das Thema mega spannend. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine Frage habe, wenn ich dich jetzt hier schon mal am Ohr habe. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich alles besprochen. Michael, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Inhalte. Ich denke, wir sind sehr, sehr gut durchgekommen und ja, euch weiterhin viel Erfolg. Und wir beide sehen uns ja allerspätestens, wahrscheinlich schon vorher bei irgendeinem anderen Event, aber ihr seid beim OMT dieses Jahr dabei und ich freue mich sehr darauf.
Das ist richtig. Wir uns auch, wir uns auch.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Michael vielleicht noch der kurze Hinweis auf eben diesen OMT. Wir haben in Mainz aktuell noch den Early Bird am Laufen. Der läuft noch bis 31.05. Das ist noch lange hin, denn ihr denkt euch vielleicht, warum jetzt schon? Ganz einfach, denkt bitte dran, alle, die im Early Bird ein Ticket kaufen, dürfen mit abstimmen, welche Vorträge auf die Bühne kommen aus unserem Call for Paper. Und ja, ich weiß nicht, ob es eine andere Konferenz gibt, die da Teilnehmer mitbestimmen lässt. Wir machen das seit vielen Jahren so, dass wir einen Teil unserer Vorträge darüber bestimmen. Und auch dieses Jahr, also kauft euch ein Ticket im Early Bird unter omt.de/Konferenz oder googelt einfach nach OMT 2025 und ihr findet die jeweilige Landingpage. In diesem Sinne, wir sind raus. Vielen Dank für euer Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.